ausgesprochen friedlich. Podcast Peace.
Herzlich willkommen, Frau Kiesmann, im Podcast Ausgesprochen friedlich der Deutschen Friedensgesellschaft und Vereinigten Kriegsgegnerinnen aus Köln. Ich freue mich, dass Sie heute Zeit gefunden haben in dieser angespannten Zeit. Sie waren Präsidentin der Zentralstelle für Recht und Schutz der Kriegsdienstverweiger aus Gewissensgründen und Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche Deutschlands und sind heute eine bekannte Bestseller-Autorin und Pfarrerin. Sie sind auch Unterstützerin von Sicherheit neu denken. Ich zitiere: Mich begeistern die konkreten Schritte und positive Vision von Sicherheit neu denken. Deshalb unterstütze ich den Aufruf zur gleichnamigen Bildungskampagne. Friedenspolitik ist weitaus realistischer als herkömmliche Realpolitik. Was meinen Sie damit, Frau Kiesmann?
Das ist natürlich jetzt ein weites Feld, das kann ich nicht kurz zusammenfassen, aber gerade in diesen Zeiten sehen wir doch, dass die Logik des Krieges, früher haben wir ja gesagt, Geist, Logik und Praxis von Rüstung, einfach die Spirale von Rüstung immer weiter antreibt und auch die Spirale von Krieg. Wir sind jetzt ganz konkret in der Frage, was geschieht in der Ukraine, Angriffskrieg durch Russland. Und ich wünsche mir immer noch, dass andere Kräfte wirken. Müssen wir es nicht endlich schaffen? Ich meine, wir leben jetzt im Jahr 2022, dass Frieden anders geschaffen wird, als das immer wieder gemeint wird. Man könnte durch Waffen Frieden schaffen. Insofern müssen wir dieser Logik von Waffen und Krieg etwas entgegensetzen. Und das sehe ich in zivilen Friedensdiensten, das sehe ich in solchen Projekten wie dem genannten. Also wir brauchen eine gewisse Widerständigkeit gegen diese Logik von Waffen und Krieg.
Ja, es gibt ja auch genug Beispiele, sei es in Somalia oder sonst wo, wo Friedenskonflikte viel besser gelöst wurden als durch Gewalt. Wie sind Sie zu Sicherheit neu denken gekommen?
Jetzt muss ich sagen, dass ich mein Leben lang in der Friedensfrage engagiert war. Und das hängt auch mit meiner Familiengeschichte zusammen. Meine Eltern sind zum Teil aus Hinterpommern, mütterlicherseits, nach Westdeutschland gekommen. Mein Vater hat alles verloren, was es in Hagen an Heimat je gab. Und meine Eltern haben sehr klar gesagt, wie hat man uns nur derart belügen können. Ja, das waren junge Leute, Jahrgang 20 und 22. Die sind dem Hitler-Regime, das haben sie auch nie beschönigt, voll auf den Leim gegangen, dass hier ein großdeutscher Raum geschaffen werden müsste, und waren erschüttert von ihren Kriegserfahrungen, auch von der Schuld der Deutschen, die dann ja nach und nach ins Bewusstsein gesickert ist. Und für mich war auch ein Satz von Dietrich Bonhoeffer dabei leitet: Es gibt keinen Weg zum Frieden auf dem Weg der Sicherheit. Ja, und wenn Sicherheit mit Waffen gedacht wird, also Sicherheit muss ganz neu gedacht werden, Sicherheit durch Vertrauen beispielsweise, Sicherheit durch gegenseitige diplomatische Absicherung, Sicherheit auch durch einander kennen. Ja, wenn ich weiß, wer der andere ist, dann ziehe ich nicht so schnell die Waffe, nehme ich jedenfalls an.
Ja, es gab ja auch in Deutschland dieses sehr schöne Beispiel der lange Feindschaft mit Frankreich, wo man den Jugendaustausch vorangetrieben hat. Und dann ist ja durch diese Politik auch eine regelrechte Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreich entstanden. Und ich denke, genau dies ist eigentlich auch der Weg der Zukunft. Auch vor dem christlichen Hintergrund, wo wir uns ja in Deutschland immer auf einen christlichen Hintergrund berufen, ist es mir noch unverständlicher, dass wir auch gerade jetzt noch mehr aufrüsten wollen. Was sagt die Theologin?
Also als Theologin sage ich zunächst, dass ich überzeugt bin, dass Kirchen auf dem Weg des Friedens ganz vorne gehen müssen. Ich gehöre inzwischen zum Zentralausschuss der Weltreligionen für den Frieden. Und wir haben diese Tage alle persönlich unterschrieben, ein Schreiben an Patriarch Kyrill gerichtet, der ja nun Wladimir Putin gut kennt, großen Einfluss auf ihn hat und bisher sich nicht klar gegen diesen Krieg stellt, das Wort Krieg noch nicht mal in den Mund nimmt. Und ich finde, ein Kirchenführer, in Anführungsstrichen, ja, hat die Pflicht, in einer solch eskalierten Situation zum Frieden zu rufen und seinen Einfluss geltend zu machen. Stattdessen rechtfertigt Wladimir Putin auch noch seinen Angriffskrieg auf die Ukraine damit, dass er russisch-orthodoxe Kirchen oder Christen in der Ukraine schützen wolle. Da muss Patriarch Kirill glasklar dagegen halten, meines Erachtens. Wir können sagen, dass die Kirchen in Deutschland, ich rede jetzt mal von den evangelischen, für die ich überhaupt nur reden kann, oder von denen sich nicht mit Ruhm bekleckert haben. 1914 gab es Kriegspredigten, wenn Sie sich die mal durchlesen, vehemente Predigten. Die Kirchen waren voll mit Tausenden, die sich haben aufpeitschen lassen, wie großartig es sei, jetzt in den Krieg zu marschieren, gegen Frankreich wohlgemerkt, ja, haben Sie ja eben gesagt. Und auch 1939 haben die evangelischen Kirchen die Kriegstreiberei der Nazis abgesegnet. Ich würde sagen, wir haben daraus gelernt. Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein, haben die Kirchen 1948 in Amsterdam glasklar gesagt, als Ökumenischer Rat der Kirchen. Die russisch-orthodoxe Kirche ist Mitglied im Ökumenischen Rat der Kirchen und ich erwarte, dass da was kommt.
Ja, es wäre auf jeden Fall zu hoffen, besonders weil ich persönlich auch niemals damit gerechnet habe, dass Putin diesen Schritt gehen wird. Ich hatte nachvollziehen können, dass er sich von der NATO bedroht fühlt, nur dass er diesen Schritt so weit geht, damit habe ich persönlich nicht gerechnet. Was ist aus Ihrer Sicht heute politisch aus der politischen Situation, aus Ihrer Sicht zu tun?
Es ist natürlich ein Riesenthema. Also zum einen muss ich sagen, bin ich schockiert, dass 3 Tage nach dem russischen Angriff auf die Ukraine die deutsche Politik eine derartige Kehrtwende macht. Ja, das 2%-Ziel soll übererfüllt werden. Ja, 100 Milliarden Euro jetzt für die Bundeswehr. Wir müssen mal gucken, wie viele Nullen das sind. Ja, 3, 6, 9, 11, glaube ich, wenn ich richtig rechne, jetzt schnell. Während wir gleichzeitig sehen, dass für Friedensdienste, für soziale Fragen, für humanitäre Hilfe, ich nehme jetzt mal den Jemen, da tobt auch ein Krieg. Ja, also da sind 13 Millionen Menschen vom Hungertod bedroht. Und wir sind jetzt wieder medial absolut fixiert auf die Ukraine. Ich muss sagen, das bedrückt mich, es schockiert mich. Natürlich habe ich eine wahnsinnige Empathie mit den Menschen dort. Aber dass 3 Tage Angriffskrieg auf die Ukraine die gesamte deutsche Politik verändern, in einem derartigen Ausmaß, das muss ich sagen, schockiert mich. Und zum anderen, ein Krieg muss auch vom Ende her gedacht werden. Ich weiß, dass damals Tony Blair gesagt hat beim Irakkrieg, ja, ans Ende haben sie nie gedacht. Sie haben nur gedacht, sie marschieren ein und dann wird alles gut. Das ist eigentlich eine der Maßgaben zu fragen, wie soll es enden? Und deshalb müssen wir ja jetzt auch fragen, es wird Russland absolut verteufelt. Ich kann das nachvollziehen, emotional. Ja, Putin ist der Böse, das ist Goliath und David ist die Ukraine. Aber wir werden mit Russland leben müssen. Wir haben als Deutsche doch immer die Hoffnung gehabt, dass wir mit Russland gute Nachbarn werden. Die jungen russischen Soldaten wussten zum Teil überhaupt nicht, dass sie in den Krieg ziehen. Die haben gedacht, sie machen ein Manöver. Und ich finde, wir müssen auch deeskalieren jetzt die Stimmung hier. Ja, die Russen sind die Bösen, die Ukrainer sind die Guten, alle Waffen in die Ukraine und der Krieg wird weiter angeheizt. Ich wünschte mir ein paar Diplomaten, die auch vom Ende her denken. Ich will das überhaupt nicht verteidigen. Ich finde Putin unsäglich und wünschte mir, dass dieser alternde Diktator und Egomane so schnell wie möglich abtreten muss oder abtritt oder vom lieben Gott abberufen wird, wenn ich das mal so sagen darf. Aber trotzdem müssen wir sehen, wir werden mit Russland als Europäerinnen und Europäer auch in Zukunft möglichst in Frieden leben müssen. Und deshalb wünsche ich mir jetzt, dass die Stunde der Diplomatie ganz laut wird und nicht die Stunde des Militärs.
Ja, das wünsche ich mir auch auf jeden Fall. Vor allen Dingen, weil die ganze Weltgeschichte und Historie immer wieder zeigt, dass Diplomatie und zivile Konfliktlösungen nachhaltiger wirken als jeglicher militärischer Einsatz. Und ich bin genauso geschockt von diesen 100 Milliarden, die jetzt angefasst werden sollen und die wir eigentlich in ziviler Konfliktlösung brauchen, die wir in Klimafragen brauchen, die wir in sozialen Fragen brauchen und so weiter und so fort. Gibt es denn in unserer Regierungsampelpolitik noch Kräfte wie zum Beispiel Ralf Mützenich, der dort noch erheblichen Einfluss nehmen kann aus Ihrer Sicht?
Ich denke, dass in der Regierungskoalition sich jetzt einige erstmal erholen müssen und 3 Schritte zurücktreten und neu nachdenken, weil natürlich der Angriffskrieg am 24. Februar, Sie haben gesagt, Sie waren überrascht. Ich denke, viele waren überrascht, weil doch die Hoffnung war, dass die Diplomatie über Bundeskanzler Scholz, Annalena Baerbock als Außenministerin, aber auch durch Manuel Macron und Joe Biden und andere, dass Putin davor zurückschreckt, einen Krieg zu beginnen. Mich macht auch fassungslos, das muss ich sagen, dass ein einzelner Mann derartig ein ganzes Land als Diktator unter seine Knute bekommt, dass alle nach seiner Pfeife tanzen und er das überhaupt möglich macht. Und wir sehen ja jetzt bei der Abstimmung in der UN, wer dann an seiner Seite noch steht, ist Lukaschenko, Nordkorea. Ja, also da muss man mal sagen, Eritrea. Was sind denn seine Verbündeten? Also ich hatte gehofft, dass die Diplomatie die Oberhand behält. Und natürlich ist es für Pazifisten, das geht ja für die ganze DFG, so Deutsche Friedensgesellschaft, in so einer eskalierten Situation dann immer lächerlich gemacht werden. Ja, was wollt ihr denn jetzt tun? Jetzt müssen doch die Waffen die Lösung bringen. Und was anderes kann doch nicht helfen. Das war im Kosovo so, das war im Jugoslawienkrieg so, in Afghanistan so und das ist jetzt so in der Ukraine. Und deshalb finde ich, wir müssen uns gegenseitig ermutigen, dass diese Stimme des Pazifismus jetzt nicht klein gemacht wird. Ich erlebe das jetzt schon in Mails, dass es lächerlich gemacht wird und wieso dumm sind Sie denn? Und jetzt muss man Putin abschießen und Atomwaffen auf Russland schicken. Also wir müssen wirklich deeskalieren. Und ich denke, das ist die Aufgabe der Friedensbewegung jetzt, zu sagen, wir wollen Frieden mit allen Völkern. Auch mit Russland. Das ist ganz schwer zurzeit zu sagen, aber Russinnen und Russen sind diesem Diktator ja auch ausgeliefert.
Ja, genau. Und von Frieden, wie Sie vorhin schon so schön erwähnten, haben alle etwas, weil niemand möchte eigentlich Krieg. Aber es ist so, umso erstaunlicher, dass viele wiederum noch mehr Waffen fordern. Das will in meinem Menschenverständnis einfach, lässt mich einfach an den Menschen verzweifeln oft. Halten Sie denn die großen Demonstrationen, wie auch gerade hier in Köln mit 250.000 Menschen, dass das auch ein Zeichen sein kann für die Politik, sich zu überlegen, ob die militärischen Maßnahmen, die ergriffen wurden, vielleicht doch nicht die richtigen sind?
Auf jeden Fall. Ich halte Demonstrationen für ein gutes Mittel in einer Demokratie. Also Friedrich Merz hat ja auch das ein bisschen lächerlich gemacht in seiner Rede im Bundestag, als er gesagt hat, ja, Friedensgebete und Ostermärsche sind eine schöne Sache. Aber die Realpolitik ist dann ja natürlich was ganz anderes. Ich denke, wer ein Friedensgebet, ich erlebe das in vielen Kirchen jetzt zur Zeit, mitmacht oder sich an einer Demonstration beteiligt, äußert nicht nur die eigene Meinung in der Demokratie, sondern das verändert dich ja auch selbst. Du bist nicht mehr so hilflos. Ja, diese Ohnmacht, die wir alle spüren. Was kann ich schon tun? Ja, also manche denken ja, jetzt greife ich zur Waffe und gehe in die Ukraine und kämpfe für die Freiheit. Ich denke, die Herausforderung ist, dass wir die Stimmung in unserem Land, in den westlichen Ländern dahingehend beeinflussen, dass es Friedensverhandlungen geben muss, so schnell wie möglich. Friedensverhandlungen, auch um den Preis, der furchtbar ist, aber dass Putin erhobenen Hauptes da rauskommt, weil ich denke, die größte Angst eines solchen Diktators ist, dass er sein Gesicht verliert. Kompromisse sind da schwer zu ertragen, das gebe ich zu. Aber die Frage ist, was ist die Prämisse? Und für mich hat Frieden, Schutz der Bevölkerung, der Zivilbevölkerung, aber ich sage mal auch der Soldatinnen und Soldaten. Wir sollen jetzt nicht so tun, als sind die per se die Bösen. Dieser Schutz muss auch gewährleistet sein und da müssen wir, um Kompromisse ringen. Kompromisse sind nicht immer billig. Mich stört, wenn immer gesagt wird, es sind billige Kompromisse. Ne? Kompromisse sind manchmal sehr teuer und die tun auch weh. Aber jetzt muss für mich ganz klar die Stunde der Diplomatie schlagen und Ihre Frage, um darauf zurückzukommen, ja, Friedensdemonstrationen können dazu beitragen und können auch klar machen, wohin die deutsche Politik gehen soll.
Ja, ich war ja am vergangenen Rosenmontag auch dort und da ist es genauso mir ergangen, wie Sie sagten. Es tut einfach gut, aus der Verzweiflung, aus der Vereinzelung einfach zu sehen, es gibt so viele Menschen, die sich diesen Frieden wünschen. Und hier in Köln ist ja auch das Forum ZFD, was sich ja sehr engagiert, unter anderem auch in der Ukraine, um Konflikte zu lösen auf einem friedlichen Weg und dort auch entsprechende Mitarbeiter haben und die auch unterstützen. Und leider hat ja die Bundesregierung diese Zuwendung für das Forum ZFD gestrichen und ich hoffe, dass sie diesen Weg, also nicht gesamt gestrichen, sondern verkleinert. Ich hoffe, dass sie da ins Umdenken kommen und wieder auf die Diplomatie und die zivilen Konfliktlösungen zurückkehren. Frau Kirchner, wie geht es Ihnen ganz persönlich, wenn Sie jetzt am Sonntag in Hannover in der Marktkirche mit auf der Kanzel stehen? Was werden Sie dort sagen?
Also ich kann nicht sagen, ich habe letzten Sonntag in Stadtallendorf gepredigt, nächsten Sonntag in Hannover, dann in Wolfsburg, dann in Eisenach, dann in Kassel. Also ich predige jeden Sonntag zurzeit in einer Stadt in Deutschland. Und ich werde versuchen, die Christinnen und Christen zu ermutigen, widerständig zu bleiben gegen die Logik des Krieges. Weil ich kann sagen, ich kann es sogar nachvollziehen. Ich habe ja eben gesagt, dieses Bild David gegen Goliath, dann möchtest du David unterstützen und sagen, ja, der muss ganz stark werden, damit der Goliath besiegt. Und in der biblischen Geschichte ist das ja auch so. Der Goliath kriegt dann eine ab und dann fällt der Tod um. Und juhu, die Kleinen haben gegen die Großen gesiegt. Aber langfristig entsteht so kein Frieden. Und ich wünsche mir, dass Christinnen und Christen da im besten Sinne widerständig bleiben und von der Logik des Friedens sprechen. Es gibt ja ein schönes Buch von Markus Weingart, Religion macht Frieden. Und da hat er an 44 internationalen Konflikten, oder vielleicht waren es zwei, also über 40, sagen wir mal, internationalen Konflikten gezeigt, wie religiös motivierte Akteure zum Frieden beitragen können, wie sie durch das Vertrauen, das sie vor Ort haben, das Vertrauen der Religionsgemeinschaft dazu beitragen können, zu deeskalieren. Ich habe das vorhin schon gesagt, ich erwarte das auch von den orthodoxen Kirchen in der Ukraine, aber vor allen Dingen auch in Russland, natürlich auch von den anderen Kirchen dort, sofern sie Einfluss haben. Das macht mir eine gewisse Hoffnung, dass wir sagen können, da muss doch ein Einfluss sein. Nathan Söderblom ist einer meiner Idealfiguren, der 1914 am Anfang des Ersten Weltkriegs an alle Religionsführer, in Anführungsstrichen, so heißen die ja, in Europa geschrieben, nun müssten sie sich doch distanzieren. Christen dürften doch nicht gegen Christen kämpfen und hat aber Abschläge, Bescheide bekommen, jetzt sei die Stunde der Nation. Ja, also Frankreich, England, Deutschland, da waren sie alle sich einig. Und das müssten wir aber doch gelernt haben, dass Kirchen, auch Christen, nie nationalistisch denken können. Es gibt Christinnen und Christen in allen Nationen dieser Erde und deshalb kann ich nur Respekt haben vor dem Metropoliten von Kiew und der Ukraine, der russisch-orthodoxen Kirche. Es gibt ja auch noch die autokephale ukrainisch-orthodoxe Kirche. Zwischen denen gibt es auch Konflikte, aber der hat sehr klar und mutig Stellung genommen und hat gesagt, das ist wie der Brudermord von Kain an Abel, dieser Einmarsch, obwohl er der russisch-orthodoxen Kirche in der Ukraine vorsteht. Solche Leute möchte ich stützen, solche Stimmen möchte ich stützen, weil das Stimmen sind, die zum Frieden rufen.
Und ich sehe auch immer das fünfte Gebot, du sollst nicht töten. Wo ist das geblieben, wenn Christen zu Waffen aufrufen?
Naja, da muss ich sagen, damit bin ich ja immer wieder auch auf Granit gestoßen, weil Leute dann sagen, man kann das auch übersetzen, du sollst nicht morden. Und es heißt ja auch so schön, in einer, ich weiß gar nicht, welche Maßgabe das ist, aber da heißt es dann, gilt nicht im Kriegsfall. Und das finde ich zu einfach. Ja, du kannst nicht sagen, es gibt Gebote, aber sie gelten nicht im Kriegsfall. weiß nicht mehr genau, wo das steht, aber ich habe auch neulich hat mir jemand das gezeigt, eine Freundin von ihrem Vater, das Andachtsbuch im Felde im Zweiten Weltkrieg. Und da steht dann drin, wie schön es sei, es gibt keinen schöneren Tod, als auf dem Schlachtfeld zu fallen, weil nie sei man näher an Gott. Und da denke ich, was für eine Indoktrination von jungen Soldaten war das. Da hat Kirche auch Schuld auf sich geladen, ganz klar. Und ich finde, dass wir jetzt als Christinnen und Christen wacker die Stimme für den Frieden erhalten müssen in einer Stimmung, die für Aufrüstung und Waffen spricht.
Konstantin Wecker hat ja jetzt kürzlich auch das wunderschöne Album Utopia veröffentlicht und sie haben ja auch ein wunderschönes Buch mit Konstantin Wecker zusammengeschrieben zum Frieden. Und ich wünschte mir, dass diese Stimmen einfach noch wesentlich mehr in die Herzen der Verantwortlichen gehen und dass anerkannt wird, dass die Sicherheit und Verantwortung dazu führt, den Menschen zu schützen, nicht irgendwelche Machtinteressen oder Nationen.
Ich habe das Buch mit Konstantin Wecker, das heißt Entrüstet euch, da haben wir beide erseits selber was geschrieben, aber ganz stark auch andere zu Wort kommen lassen. Und mir ist in dem Zusammenhang Bertha von Suttner sehr ans Herz gewachsen, die erste Frau, die den Friedensnobelpreis bekommen hat, die belacht wurde. Ich habe ihren Roman dann auch gelesen, Die Waffen nieder, das ist teils autobiografisch. Und nach ihrem Tod hat dann Stefan Zweig gesagt, man hat sie belacht, weil man dachte, sie hat nur diese drei Worte, die Waffen nieder. Aber am Ende, wenn man auf den Ersten Weltkrieg in dem Fall zurückschaut, waren es genau die drei Worte, die die Welt eigentlich gebraucht hat.
Das ist ein schönes Schlusswort. Ich sage ganz vielen Dank, Frau Kiesmann, für Ihre Zeit. Und ja, vielen Dank.